Ich habe jetzt Elmar Wiegand in der Leitung. Elmar Wiegand, ein häufiger Gast bei uns in der Sendung, ist beim Kölner Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht. Grüß dich, Elmar.
Ja, hallo Chris.
Ja, aber eigentlich hatten wir dann ja so diesmal sogar ein ganz spannendes bundesweites Thema, und zwar die SPD hat sich relativ frühzeitig für einen Kanzlerkandidaten entschieden. Und da ist natürlich die spannende Frage, so wie schätzt du, wie schätzt euer Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht die Qualitäten dieses Menschen als Kanzlerkandidat beziehungsweise als Prospektive, immerhin möglich wäre es, dass er da Kanzler wird. Wie würde das denn ja aus eurer Sicht aussehen?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass unser Verein eigentlich so überparteilich ist. Also wir sind froh über jeden, der vernünftige Sachen macht, und sind da auch unideologisch, würden auch einen CDU-Arbeitsminister fair behandeln. Und zum Beispiel dieser besagte NRW-Minister Laumann, muss man schon sagen, hat mehr gemacht als sein Amtsvorgänger von der SPD, Guntram Schneider, frühere DGB-Vorsitzender. Also da bin ich jetzt erstmal unideologisch. Wir würden jeden Kandidaten unterstützen, der auch unser Thema, also den Schutz von Betriebsräten, voranbringt. Ja, bei Olaf Scholz ist es natürlich irgendwie ein Trauerspiel. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die Personalien jetzt über Inhalte zu sehr stellen, die sich dann freuen, dass, was weiß ich, eine dunkelhäutige Frau jetzt Vizepräsidentin-Kandidatin in den USA sein soll, also die Identität sozusagen zu stark über dem Inhalt wiegt. Aber ich meine, der Mann ist natürlich, Scholz ist selber Sohn eines Managers und ist ein in der Wolle gewaschener Apparatschik, früherer Juso-Mann, aber halt ein Bürokrat. Ich weiß auch nicht, ja, steht halt auch dem Bankensektor nahe, ist in Skandale da in Hamburg als erster Oberbürgermeister von Hamburg verwickelt gewesen, wo er halt auf das Einziehen von Geldern bei einer korrupten Bank verzichtet hat, also stark in der Kritik war. Jetzt ist er in diesen Wirecard-Skandal verwickelt und er ist natürlich Architekt der Agenda 2010 gewesen. Von daher ist von dem Mann jetzt eigentlich nicht viel zu erwarten. Und ich als Fernsehzuschauer sage einfach mal, ich freue mich ja auch über jeden Kandidaten, der nicht wie so eine Maschine redet, wo man merkt, das ist irgendwie Intelligenz und so ein bisschen Esprit hinter der Mattscheibe. Ich fand von daher Oskar Lafontaine immer gut, weil man merkte ja, der denkt nach und da passiert jetzt irgendwie gerade in diesem Moment irgendwas hinter seiner Rübe und dann ist man gespannt, was kommt jetzt raus dabei. Man antwortet manchmal überraschend oder auch provokativ. Das ist auch da nicht zu erwarten. Also große Langeweile steht uns bevor. Ja, und wenn ich mich jetzt in die Rolle der SPD versetze, verstehe ich es also auch nicht, weil da denke ich, müsste man jemand anders wählen. Und mir fallen da eigentlich nur zwei Leute ein. Das wäre Hubertus Heil, der also ein gewisses Potenzial hat, der auch sich, finde ich, profiliert hat jetzt beim Kampf gegen Werkverträge, zumindest markige Sprüche abgelassen hat. Radikal aufräumen wolle man da. Was dann in der Realität dabei rauskommt, muss man dann nochmal abwarten, steht oft auf einem anderen Blatt. Oder Manuela Schwesig, finde ich eine sympathische Figur, so als Erscheinung vom Fernsehbild her, war natürlich von der schweren Krankheit gezeichnet und von daher vielleicht nicht die richtige Kandidatin. Aber jetzt Olaf Scholz ist halt ein geborener Verlierer, würde ich sagen. Und der reiht sich jetzt nahtlos ein in diese Riege Peer Steinbrück, Martin Schulz. Also auch irgendwie von der Physiognomie in interessanter Weise immer so kleingewachsene Glatzköpfe, die irgendwie ja so vorgedrechselt reden. Ich weiß auch nicht, was das eigentlich soll.
Ja. Ich vermute, man lernt das da als Apparatschik in einer großen Organisation. Es gibt eben standardisierte Sprache. Orwell hat das dann ja also sehr gut beschrieben in 1984, als er da diese Kunstsprache Neusprech für die Partei erfunden hat. Und natürlich so verfängt man sich darin, wenn man zu lange im System drin ist. Und wie Orwell sehr richtig gesagt hat, das ist auch eine Sprache, die dazu dient, Inhalte zu verschleiern oder sogar aus der Welt zu schaffen. Und da denke ich mal, könnte das dann ja auch ein bisschen die Programmatik hinter Olaf Scholz Kandidatur sein, nämlich so, dass man so ein bisschen das klassische, ob das da immer groß praktiziert worden ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber das klassische SPD-Programm soll ja wieder mal hinter die Bank fallen zugunsten des, wie auch immer verstandenen, Pragmatismus.
Ja, also ich erkläre mir, ich habe wirklich jetzt auch in Vorbereitung auf das Interview nochmal mich reinversetzt in die Rolle der SPD oder eines Spin-Doktors in der SPD.
Und ich, oh Gott, hat's weh getan?
Was würde ich machen? Wir hatten ja, ich muss dazu sagen, wir hatten damit ja näher zu tun, weil wir damals Martin Schulz parodiert haben, weil wir in Würselen ja eine Aktion gemacht haben. Du erinnerst dich?
Ich kann mich erinnern, das war eine sehr unterhaltsame Aktion, natürlich auch nicht ganz unkontrovers.
Genau, und da haben wir einen Martin Schulz-Double, ein Freund von uns, Kalle Gehrig, sieht ein bisschen so ähnlich aus, wenn man ihn richtig zurecht frisiert. Ist er als der wahre Martin Schulz aufgetreten, der dann den wahren Sozialdemokraten in sich entdeckte und eine kämpferische Rede gehalten hat vor einer Toys R Us-Filiale in Würselen in seiner Heimatstadt. Und das hat uns dann ein Ermittlungsverfahren des LKA eingebracht, weil wir da irgendwie mit einem Brief auch eingeladen haben, wo nicht richtig, also klar war, ist es der wahre oder der echte Martin Schulz. Und da wurde also staatsanwaltlich gegen uns ermittelt und so weiter, also eine Posse. Und in dem Zuge habe ich mir dieses Buch durchgelesen von dem eingebetteten Journalisten des Spiegel, der Martin Schulz auf seinem Wahlkampf begleiten durfte. Und am Anfang dachte man ja noch, das wird eine große Sache, der Schulzzug rollt und so weiter. Und dann ist er halt kläglich eingeknickt und mich interessierte das, woran es liegt. Und ich bin da auf folgenden Erklärungsansatz gekommen, den ich auch bei Gewerkschaften wiedergefunden habe. Und zwar stammt es, glaube ich, von Noam Chomsky in seinem Standardwerk Manufacturing of Consent, also die Fabrikation von Konsens. Sagt er, existieren in unserer Medienwelt verschiedene Parameter und eins davon ist Flakbeschuss, also Sperrfeuer. Und diese SPD-Leute und auch viele führende Gewerkschaftsfunktionäre sind immer noch total fixiert auf Süddeutsche, Spiegel, Bild. Jetzt klingelt hier, Entschuldigung, das tut mir leid. Das tut mir leid. Oh, mein Handy hat geklingelt. Ja, sind also drauf fixiert, was die sagen, was da drin steht. Die machen die Meinung und sie haben totale Angst davor, durchzufallen bei den Leitartiklern, ja auch der FAZ und solcher Zeitungen, also des klassischen Mainstream. Und richten sich sehr stark danach, ob sie von diesem Mainstream gelobt werden. Und dieser Mainstream hat die Kandidatur von Olaf Scholz gelobt, weil das halt, so ein klassischer Vertreter der rechten SPD ist, der auch in der CDU sein könnte, von dem jetzt nicht zu erwarten ist, dass er so Dinge tun wird wie Enteignung oder Besteuerung von Superreichen oder die Abschaffung von Leiharbeit oder sachgrundloser Befristung, was meines Erachtens ein gutes Programm wäre, mit dem man auch Mehrheiten gewinnen könnte. Und darauf, also auf dieses Milieu und die Meinung dieser Leitartikler springen sie an und sie wissen auch, und das ist, glaube ich, eine historische Erfahrung, die auch richtig ist, wenn dann Flakbeschuss aus dieser Richtung kommt, dann gehen die einfach baden, dann saufen sie ab. Das hat man ja jetzt mit Jeremy Corbyn auch in Großbritannien gesehen, der dann halt diesen Flakbeschuss kriegte, auch mit schmutzigen Methoden, also Antisemitismus wurde ihm dann vorgeworfen. Oder in Spanien sieht man das, dann wird Venezuela als Gespenst an die Wand gemalt, die wollen uns hier alle ruinieren und so. Und ich sag mal, so eine linke Koalition, die vielleicht Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken repräsentieren könnten, die würde also automatisch Sperrfeuer von diesem Milieu bekommen und dann möglicherweise auch tatsächlich baden gehen. Also das halte ich gar nicht mal für eine unrealistische Prognose. Deshalb verstehe ich das in gewisser Weise. Andererseits ist es aber so, dass dieses Mainstream-Milieu schon Geschichte ist. Also die AfD beispielsweise agiert ja völlig außerhalb dieser Sphäre, sondern nur auf Social Media. Facebook und so weiter, Zielgruppen, genaue Ansprache, Aufpumpen der Leute mit Mythen, Verschwörungen, Hass, Missgunst, je nachdem, was sie gerade brauchen können, mit neuen Techniken. Also es ist im Grunde ja auch schon eine Strategie von gestern oder vorgestern und zeigt so eine völlige Hilflosigkeit. Ja, also so erkläre ich mir das im Grunde durch Angst vor Flakbeschuss.
Ja, also man muss natürlich vielleicht auch ein bisschen an der Stelle konstatieren, dass die SPD in einer relativ ungünstigen Situation ist, rein objektiv. Sie haben ja ihre ursprünglichen Ideale schon vor langer Zeit aufgegeben, haben da versucht, sich in der Mitte zu positionieren, aber dort sitzen ja schon Parteien, die Anliegen der Mitte natürlich also sehr viel besser und auch sehr viel genuiner verkörpern können, und die können sie natürlich da nicht so ohne weiteres abdrängen. Ich meine, wie will man CDU-hafter sein als die CDU und wie will man FDP-hafter sein als die FDP? Das geht ja einfach nicht. Und insofern haben sie sich dann ja so relativ unrealistische Ziele gesetzt und können sich aus meiner Sicht schlecht wundern oder sich beschweren, wenn sie immer wieder gegen eine Wand fahren.
Ja, das mit der Mitte, das teile ich so irgendwie nicht. Das war ja Schröder oder Tony Blair, ne, die neue Mitte. Die existiert, glaube ich, gar nicht. Und das Problem oder nicht, ist nicht in dem Maße entstanden, wie sie gehofft hatten, sondern in der Mitte sind ja auch nur prekäre Arbeitsverhältnisse. Wenn man jetzt an die Universitäten denkt, da ist ja fast ein Vorreiter der befristeten Verträge und prekären Dozenten und Hilfsprofessoren stellen und was das da alles gibt in diesem akademischen Mittelbau, bis man da mal in einer festen Stellung ist, da muss man ja 40 oder 45 werden und sich da irgendwie verbiegen und hochwanzen. Dasselbe gilt jetzt auch für Journalisten oder Medienschaffende oder auch diese New Economy. Das ist alles nicht so easy. Also diese neue Mitte hat im Grunde dieselben Probleme wie auch die arbeitende Bevölkerung. Also ungesicherte Arbeitsverhältnisse, sachgrundlose Befristung, Scheinselbstständigkeit und diesen ganzen Mist. Und wenn man damit aufräumen würde, würde man viele Leute gewinnen. Also ich denke, man müsste im Grunde so eine neue Proletarität oder sowas Ähnliches wieder propagieren. Und am Anfang von Schulz merkte man auch, dass da was ging, ne? Dass da richtig was zuckte in der Bevölkerung. Ich glaube, da würden die Leute in Scharen einer Partei, also der SPD, zulaufen, wenn sie ehrlich wie ein armer Sünder, sage ich mal, Besserung geloben würde und auch einen personellen Schnitt machen würde, dann könnte man da große Begeisterung entfachen, müsste sich aber eben auf Sperrfeuer und Flakbeschuss aus dem Medienmilieu und aus der rechten Seite gefasst machen und da irgendwie Verbündete finden. Also es wäre sicherlich auch nicht einfach. Aber also so wird das jetzt nichts, und ich vermute, vielleicht ist es auch ein geschickter Schachzug der SPD-Linken, dass man sagt, okay, diese Wahl werden wir sowieso nicht gewinnen. Jetzt verbrennen wir jetzt auch noch diesen Olaf Scholz endgültig. Dann schwächen wir dadurch den rechten Parteiflügel und warten jetzt darauf, dass wir jemanden aufbauen, der dann beim nächsten Mal übernehmen kann. Vielleicht ist das auch das Kalkül dahinter. Ja, weiß ich so auch nicht. Oder beim Flakbeschuss denke ich auch noch an Sarah Wagenknecht, wie die dann fertig gemacht wurde in der Linken. Das fällt mir da jetzt auch noch ein, bis sie dann irgendwie wegen Burnout dann irgendwie aufgegeben hat oder sich zurückziehen musste. Also das ist schon nicht zu unterschätzen, denke ich. Also da muss man irgendwas überlegen. Und eine eigene Stärke, eine eigene Struktur aufzubauen, die ist bei der SPD eigentlich gar nicht zu sehen. Auch der Versuch ist nicht da. Tja, es ist eine relativ hoffnungslose Sache eigentlich.
Also wahrscheinlich doch wieder mal große Koalition wie gehabt.
Ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Bis dahin, die Zukunft kann man jetzt auch nicht voraussagen, weil wir nicht wissen, wie das mit Corona weitergeht, mit der Weltwirtschaftskrise. Und da kann jetzt noch so viel passieren. Ich meine, die AfD scheint ja jetzt irgendwie weggeschmolzen zu sein erstmal. Da verschieben sich irgendwie auch viele Dinge. Ich weiß es auch nicht. Also zunächst mal haben dann Söder und solche Figuren große Zustimmungswerte, aber das wird dann in der nächsten Phase anders sein. In der Phase nach großen Krisen steigen eigentlich die Löhne auch, habe ich jetzt neulich mal in so einem linksradikalen Magazin Wildcat gelesen. Die haben da irgendwie so eine historische Untersuchung ausgegraben nach der spanischen Grippe oder anderen solchen Krisen steigen eigentlich die Löhne und vielleicht werden die Leute auch rebellisch, ja, und denken sich, ja gut, warum sollen wir jetzt für die Krise zahlen? Wir streichen jetzt einfach mal 2 Nullen oder 3 Nullen bei den Milliardären, das merken die gar nicht. Wäre ich auch sehr stark dafür. Vielleicht setzt sich auch dieser Gedankengang durch. Und da, also es gibt auf jeden Fall Verschiebungen und man, ich kann nicht voraussagen, was im nächsten Jahr sein wird. Also keine Ahnung. Müssen wir uns mal überraschen lassen.
Genau, das tun wir dann. Und wenn es da ein bisschen besser abzusehen ist, dann reden wir einfach nochmal in der Sendung drüber. Ja, Elmar, erstmal vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung und ja, wir hören ja wieder voneinander, okay?
Okay, ja, schöne Grüße nach Hannover, Chris, und an alle Hörer hier im Bundesgebiet.
Genau. Okay, dann bis demnächst. Herzlichen Dank nochmal.